Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio.
Hallihallo, herzlich willkommen zur Radio Tux Ausgabe März 2016. Heute mit Robert. Hallo Robert.
Hallo, servus.
Und meiner einer, ich bin Ingo, hallo. Und wir wollten uns heute mal so ein bisschen über Hochverfügbarkeit und Failover und OpenVPN unterhalten.
Ja, ein ganz wichtiges Thema.
Genau, du machst da mit eine Menge?
Richtig, wir machen gerade, ich habe das Glück, so also ist Zeit, die manch Administrator selten erlebt, dass wir mich umbauen bei uns, die IT-Strukturen und hier aufräumen und vereinfachen und da eben sind neue Firewalls und auch neue Anschlüsse und Hochverfügbarkeit gerade ein großes Thema und da möchte ich gerne ein bisschen von dem Projekten erzählen, was so ist und auch gerne ein bisschen erzählen, was man machen kann, was möglich ist und da gibt es sehr viel Spannendes zu erzählen.
Ja, genau, du hast Firewall gesagt, es ist mit so eine klassische Sache, oder? Also wenn ich eine Firewall habe, da irgendwie zwei hinzustellen und irgendwie, also ich meine, wenn die Firewall vorne ausfällt, ist halt blöd, weil dann funktioniert halt nichts mehr.
Richtig, das ist ein großes Thema, aber nicht nur Firewalls, man kann ja natürlich auch, ein wichtiges Thema für viele Firmen, die Hochverfügbarkeit von Webservern, um zum Beispiel Dienste, also klar, die klassische Webseite anzubieten, aber nicht nur die, sondern auch vielleicht Services für die Mitarbeiter, Intranet oder Lösungen für Mitarbeiter anzubieten und da ist natürlich auch sehr wichtig, dass natürlich diese Maschinen alle verfügbar sind und auch hier eben ist der Bedarf hoch, dass eben Maschinen oder Dienste ausfallsicher laufen und die kann man nicht nur in der Cloud eben ablaufen lassen, sondern wenn man hat und möchte, kann man dann natürlich auch hergehen und sagen, okay, ich baue mir das ganze System mehrfach auf und habe dann hier mehrere Maschinen, aber mein Service läuft auf alle Fälle durch und das ist gerade beim Thema Aktualisierung von Maschinen oder Ausfällen dann eben für den Admin natürlich ein großes Ding, dass er nicht schwitzen muss, oh Gott, nichts läuft mehr, sondern man kann dann sagen, okay, die Maschine läuft zwar nicht, aber ich kann in Ruhe mein Update machen und danach binde ich die ganze Maschine wieder ein oder sie bindet sich selber wieder ein. Das ist eine sehr, sehr große Erleichterung, glaube ich, für Admins.
Ja, vielleicht können wir das mal ein bisschen näher erklären. Also Hochverfügbarkeit oder High Availability oder kurz HA, das ist halt das, was du gerade beschrieben hast, dass ich mehrere Maschinen habe, die sich gegenseitig so verhalten, wenn eine wegfällt, dass alles weiter funktioniert, oder?
Richtig. Also man hat sozusagen eine Gruppe an Servern und je nachdem, wie groß der Geldbeutel ist, kann man da mehrere machen. Man kann das auch selbstverständlich mit virtualisierten Maschinen machen. Wichtig ist eben das, dass eben die Maschinen alle denselben Service oder dieselben Inhalte anbieten und über eine IP-Adresse reagieren auf das Ganze. Und wichtiges Thema, gerade bei Datenbankservern oder bei File-Servern, dass natürlich der Inhalt, also Shares und Inhalte von Shares natürlich hier dann natürlich synchronisiert werden untereinander, dass wenn natürlich eine Maschine ausfällt, dass nicht dort ein Content ist, der noch nicht synchronisiert ist oder nicht auf anderen Maschinen verfügbar ist, kennt man ja. Eine Maschine bricht weg und genau auf der Maschine waren natürlich die wichtigen Dateien, die man unbedingt für die Abteilung XY benötigt. Es ist natürlich wichtig, dass die Maschinen möglichst zeitnah eben die Inhalte gegenseitig synchronisieren und sich immer synchron halten.
Genau, aber ich meine, dieses Synchronhalten, entweder könnte man es jetzt wirklich klassisch machen und die Daten hin und her kopieren oder man hat dann halt einen SAN oder sowas. Also einen zentralen Storage, auf den dann halt die verschiedenen Nodes, also die verschiedenen Server sozusagen zugreifen.
Richtig, richtig. Es gibt zum Beispiel auch sowas wie aus der Unix-Richtung, aus der BSD-Richtung, das nennt sich HAST, High Availability Storage, wo das Ganze dann untereinander passiert. Das heißt, man hat zwei Maschinen und die synchronisieren sich selber. Eine SAN natürlich als zentraler Punkt, aber auch so eine SAN kann natürlich irgendwann mal, man möchte es nicht wünschen, Schaden nehmen. Und wenn man natürlich das über mehrere Maschinen verteilt, dann ist natürlich auch die Storage verteilt und das ist natürlich nochmal eine zusätzliche Sicherheit, die natürlich manchmal auch einen gewissen Vorteil bringt und auch von den Kosten her vielleicht etwas günstiger als eine SAN, die man vielleicht dann doch mit sehr viel mehr Euros bezahlen muss natürlich.
Genau, und dann hat man dann vielleicht noch Vendor-Login und kann dann nur das eine SAN nachkaufen oder so. Und so ein SAN ist halt, ja, wie du gerade gesagt hast, so ein Single Point of Failure dann.
Richtig.
Wenn das Storage halt ausfällt, dann nützen mir auch die besten Maschinen vorne nichts. Wie heißt nochmal diese Lösung, die da unter BSD verbreitet ist?
HAST. Also unter dem Begriff gibt es genügend Anleitungen. Das ist auch ein System, das man unter BSD eben verwendet. Eine sehr interessante Sache ist dabei auch, ich würde mal sagen, in Anführungszeichen Backup. Man kann sowas auch zum Beispiel über Standorte verteilt machen, wenn man eine gute Leitung zum Beispiel ins Rechenzentrum hat, dass eine Maschine in der Firma steht, im Serverraum und man hat eine zweite Maschine in einem Rechenzentrum oder an einem anderen Standort und man hat die über einen Tunnel verbunden und lässt die dann so synchronisieren. Dazu muss natürlich die Geschwindigkeit sehr hoch sein, aber sowas kann man natürlich auch machen, dass dann sozusagen selbst da die Möglichkeit besteht, falls bei einem Standort das Ding ausfällt, dass sofort über den Tunnel die andere Maschine übernimmt. Dazu muss halt natürlich dann die Synchronisation gut gewährleistet sein. Aber das funktioniert.
Also unter Linux würde man sowas dann mit DRBD machen, also Distributed Replicated Block Device, also es ist ein Block Device, was du dann halt, also klassischerweise auf zwei Nodes, mittlerweile gehen aber auch viel, viel mehr bei den neuen Lösungen, die ich jetzt nicht ausprobiert habe, aber ich hatte mal einen DRBD-Cluster, das waren halt zwei Rechner, die sich wirklich gegenseitig auch synchronisiert haben die ganze Zeit. Also wenn auf das eine Gerät was geschrieben wurde, wurde das auch direkt auf den anderen Server übertragen und auch da geschrieben. Und dann hattest du natürlich verschiedene Möglichkeiten. Entweder konntest du abwarten, bis wirklich gesagt wurde, ja, die Daten sind auf beiden geschrieben, oder du kannst auch sagen, nee, ist mir erstmal egal, hauptsache auf der Hauptnode, also auf der Masternode ist es geschrieben. Und wenn die andere ein bisschen länger braucht, ist mir das erstmal egal. Wäre jetzt dann so eine klassische Lösung für unter Linux. Oder man geht halt hin und nimmt dann man kann ja natürlich auch, wenn man SAN hat oder sowas ähnliches, kann man das natürlich auch mit NFS abbilden. Richtig. oder klassisch mit iSCSI. Oder wenn man es ein bisschen fancier machen will, würden Cluster-Dateisysteme in Frage kommen. Und da gibt's auch mehrere Vertreter. Also ich kenne jetzt eher wieder nur Linux-Seite. Da ist GFS zu nennen und OCFS. GFS gehört zu Red Hat, OCFS ist Oracle Cluster File System, kam also mal aus der Oracle Richtung. Und da kannst du dann auch von mehreren Nodes gleichzeitig lesen und schreiben. Also da gibt's dann halt einen Locking-Mechanismus, der halt dann, wenn halt eine Datei gerade geschrieben wird, die halt nicht für alle anderen gleich aufmacht. Das ist ja so ein Vorteil, wenn du ein lokales Dateisystem, so ein X4 oder sowas hast, wenn du das an zwei Stellen mountest, ist es halt kaputt. und das machen diese Cluster-Dateisysteme, machen das besser. Oder das, was ich sehr gerne gerade einsetze, da gibt's auch mehrere Vertreter von, aber das ist Ceph zum Beispiel.
Ja.
Und da kannst du wirklich auch viele Rechner zusammenstellen, die alle Festplatten drin haben, die du halt zu einem Cluster zusammenbaust und du kannst dann von verschiedenen anderen Nodes das Zeug mounten und benutzen und das skaliert halt auch einfach in die Breite. Du kannst einfach mehr Rechner hinzustellen mit mehr Festplatten und einfach sagen, jo, nimm die jetzt auch. Und du kannst dann auch schön sagen, pass auf, ich will jedes Objekt doppelt oder dreifach da liegen haben. Dementsprechend kann dann halt auch ein Teil dieser Nodes halt ausfallen. Also im klassischen Sinne würdest du jetzt sagen, jo, alle Daten müssen doppelt da liegen.
Ja, was ein ganz schöner Traffic dann ist wahrscheinlich.
Ja, kommt natürlich drauf an, wie groß dein Setup ist. Genau, aber dann würden die ganzen Rechner würden halt untereinander verbunden sein, mhm, über Gigabit, oder wenn du hast auch noch 10 Gigabit Leitung. Ja, aber das ist halt schon, du kannst halt mit in Anführungsstrichen Commodity Hardware, also ich habe da jetzt wirklich ganz normale PCs, mhm, die halt 4 SATA Ports haben, wo halt 4x4 Terabyte Festplatten dann dranhängen.
Okay.
Und so kannst du dir halt relativ einfach ein billiges SAN bauen. Mhm. Und hast halt auch noch den Vorteil, dass du, wie gesagt, Replikation hast und mehrere Virtualisierungslösungen und als ganze Cloud-Lösungen haben mittlerweile Interfaces, dass sie da direkt auf dieses Ceph zugreifen können. Oder okay, es gibt auch eine Abstraktionsschicht, die sich dann verhält wie Amazon S3. Das heißt also, alle Software, die mit Amazon S3 sprechen kann, könnte dann auch mit diesem Ceph-Cluster sprechen.
Oh, das klingt ja schon sehr gut.
Und das ist gerade so meine präferierte Lösung. Mhm. Also wir haben dann da unsere virtuellen Maschinen, unsere KVM-virtuellen Maschinen, direkt im Ceph-Cluster liegen.
Okay.
Und du kannst dann ja, also wenn eine Node ausfällt, dann ist es halt nicht so schlimm.
Okay, okay.
Was mir jetzt noch fehlt tatsächlich ist der Teil, dass die automatisch migriert werden. Dann bin ich gerade dabei, mich jetzt mal wirklich drum zu kümmern. Es war schon schön, wenn alle Daten noch zugreifbar sind, ist aber natürlich, bringt nichts, wenn nicht auch alle virtuellen Maschinen dann gleich auf die anderen Node migriert werden würden.
Ja, das wäre schön.
Das soll man natürlich auch gleich haben.
Ich meine, was man aber auch sagen muss, das, was glaube ich alle Systeme, was Failover oder High Availability angehen, man hat ja doch einen etwas größeren Aufwand bei dem Ganzen. Also überhaupt an Wartung, idealerweise gibt auch viele, die sagen, die schwören drauf, dass die Kommunikation untereinander der Maschinen in einem eigenen Netzwerk laufen soll, also da nochmal strukturmäßig noch mehr aufzubauen, damit die Kommunikation nicht das Netzwerk belastet. Das ist natürlich etwas, was man natürlich bei sowas auch bedenken sollte. Nicht, dass man dann hergeht, ach, jetzt baue ich mir mal schnell hier so ein HA-Cluster zusammen. Da kommt man dann doch in Schlackern, wenn man dann das wirklich mal betrachtet, dass egal welches System man nimmt, man hat natürlich einen ordentlichen Aufwand erst einmal oder ein ordentliches Projekt vor sich. Das darf man nicht vergessen.
Genau, das muss man schon gut planen.
Nur so das, zum Spaß. Würde ich es nicht machen wollen. Mal so schnell die Raspberry Pis zusammenbauen und da mal schnell irgendwas zimmern.
Ja, es kommt natürlich darauf an, wenn es jetzt nur ein Projekt für sich selber ist und nicht im wirklichen Dauereinsatz. Oder was weiß ich, den eigenen Webserver halt, also was keine unternehmenskritische Anwendung ist, ja,
richtig,
wo jemand Geld verliert, wenn das Ding halt nicht läuft. Also wenn ich jetzt meinen eigenen Webserver Hochverfügbarkeit aufbaue, ist das zwar schön und nett, ja, habe ich total viel von, aber bei den 6 Besuchern, die ich am Dach habe, ist das jetzt vielleicht auch ein bisschen Overkill.
Ja, also man könnte dann sagen, es ist für die Lernkurve.
Ja, also ich mache das tatsächlich vor allem wegen der Lernkurve. Mhm. Also gut, ich habe jetzt letztes Jahr tatsächlich einen Firewall-Cluster aufgebaut, mhm, und bin jetzt dabei, den mal noch zu updaten. Da können wir jetzt vielleicht aber erstmal noch so ein bisschen, also wir haben jetzt über Hochverfügbarkeit geredet, was das bedeutet. Mhm. Und ja, im schönen Sinne wäre dann natürlich, wenn das wirklich schön auch skaliert und wie gesagt, ja, es soll halt alles zugreifbar sein, selbst wenn eine Maschine ausfällt. Und ein wesentlicher Teil dafür ist ja dann der Failover.
Richtig.
Ja, dass ich also automatisch ja sagen kann, okay, die eine Node ist weg, pack das mal irgendwie auf den anderen Server und startet das da mal.
Man muss vielleicht vorher noch sagen, es gibt ja eigentlich zwei verschiedene Failover. Der eine ist der, dass man zum Beispiel sagt, ich habe eine Maschine, und ich mache dort einen Netzwerk-Failover, indem ich zwei Netzwerkkarten miteinander koppel, dass, falls mir ein Nick eine Netzwerkkarte ausfällt, kann ich über die andere trotzdem drüber gehen. Und meine Maschine ist immer erreichbar. Aber es gibt ja auch den anderen Failover, eben so ähnlich wie HA, dass man sagen, okay, ich habe verschiedene Maschinen, verschiedene VMs, die laufen und ich möchte gerne, dass die unter einer IP-Adresse erreichbar sind und stirbt mir eine Maschine ab, läuft eben alles nochmal ganz normal weiter, alle Services oder so. Das ist ja auch etwas, man spricht ja oft von Failover und da muss man aber klären, okay, was für ein Failover möchte ich denn machen? Ist es nur ein Netzwerkkarten-Failover oder ist es also ein richtiger Failover, sage ich jetzt, mit Maschinen, die laufen, die synchronisieren sich. Da gibt es verschiedene Ansätze, die auch ihre Berechtigung haben. Ich kenne zum Beispiel, wir hatten bei uns ein Projekt, ist eine interessante Geschichte gewesen. Wir hatten eine Firewall, die zwei verschiedene DSL-Leitungen bediente. Und wir dann daraus einen Failover gebaut haben mit einer schnellen Leitung, die 50 Mbit Glasfaser bediente. Und falls die wegstirbt, dass über dieselbe selbe Kiste dann auf eine etwas langsamere Notfallleitung sozusagen umgeswitcht wird, automatisch. Was auch eine sehr interessante Lösung ist, und das alles über eine Maschine. Das ist ein Failover, so kann man Failover auch nutzen, was sehr interessant ist.
Genau, also wenn ich mehrere Netzwerkkarten so zusammenschalte, das ist ja dann so eine Art Bonding.
Richtig.
Also ich kann ja teilweise, da gibt's, wir müssen vielleicht auch nochmal erklären, es gibt ja auch verschiedene Möglichkeiten, also dieses HA zu gewährleisten. Da gibt's ja dann Active Passive, also aktiv passiv, das halt wirklich zwei Dinge da sind, aber nur eine wirklich benutzt wird und die andere nur im Fehlerfall quasi
einspringt, genau.
Genau. Oder es gibt ja auch so aktiv-aktiv Sachen, wo halt beide wirklich benutzt werden.
Richtig. Die könnte man eher als Lastverteilung oder auch so hergehen und sagen, okay, ich möchte vielleicht, wenn der Switch das mitmacht, es gibt ja einige Switche, Cisco und ich glaube Netgear macht auch teilweise sowas, dass man da zum Beispiel die Durchsatzrate erhöht damit. Dass man sagt, ich habe zwei 1-Gigabit-Karten und wenn ich die zusammenschließe, kann ich die mit so einer Art Round-Robin, kann ich die dann dazu bringen, dass ich eine höhere Durchsatzleistung bekomme. Gerade bei datenintensiven Sachen wie Bildern oder Videos, die verschickt werden oder die ausgeliefert werden, kann sowas sehr interessant werden.
Ja. Ja, also da gibt's auch, da gibt's unterschiedliche Sachen, wie man das verknüpft. Auch unter Linux kann man da unterschiedliche Sachen einstellen, soweit ich weiß. Mittlerweile können das auch billig Switcher. Also ich glaube, ich habe mal einen Switch für 130 Euro oder so. Die können mittlerweile auch, da gibt's auch einen IEEE-Standard.
Okay.
811, 8011 irgendwas. Mhm. Also das, was Ethernet, da wo die Ethernet-Spezifikationen drin sind. Und das können manchmal auch echt in Anführungsstrichen billig switchen.
Okay, okay.
Ich weiß jetzt aber nicht, wie gut das natürlich funktioniert, ob du wirklich, wenn du zweimal einen Gigabit da hinlegst und die verknüpfst, dann hinterher 2 Gigabit hast oder ob das einfach nur so ein bisschen so wie viel Overhead da ist und wie viel Schmude dabei ist.
Muss das man schauen.
Müsste man ausprobieren.
Es ist halt wichtig dabei, gerade wenn man sich für sowas interessiert, da muss man auch wirklich die Netzwerkkarten schauen, dass die das mit dem Switch hinkriegen, dass die miteinander kommunizieren können kann. Ist das OS entsprechend fähig, das zu leisten? Also dieses Verdoppeln der Netzwerkbandbreite ist ein schwieriges Thema, weil man sich wirklich mit vielen Komponenten auseinandersetzen muss, dass die natürlich hier korrekt zusammenarbeiten. Das ist meine Erfahrung, die von eben aus der Agentur, wo wir Bilder und Videos verschickt haben, dass das, also da muss man viel, auch sehr viel Arbeit vorher reinlegen, um zu sagen, okay, so können wir das hinkriegen.
Wenn, sollte ich das dann tatsächlich so aktiv machen oder hast du da eher, bist du eher so ein bisschen der Konservative und sagst, ja, lieber nur ein Standby oder dieses Hot Standby oder wie auch immer man das dann nennt?
Es kommt drauf an, also wenn man natürlich intern hohen Traffic benötigt, weil viele Daten intern rumgeschoben werden, eben zum Beispiel Videodateien, die reingeliefert werden müssen in die Abteilung zum Schneiden und dann von dort aus in eine andere Abteilung oder vorher noch begutachtet werden Videos, dann kann man schon so eine Art Verdopplung der Bandbreite, macht schon Sinn. Wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte Videos ausliefern, zum Beispiel, oder Bilder, hochwertige Bilder ausliefern an Kunden oder über einen Shop verkaufen oder sonst wie verteilen, dann ist ja das Bottleneck bekanntlicherweise immer noch die LAN, die WAN-Anbindung über, auch wenn wir DSL haben mit x 100 Mbit oder 400 Mbit, die eine Gigabit-Karte schon bedienen kann. Da denke ich mal, macht es keinen Sinn zu sagen, okay, ich verbreite jetzt die Bandbreite am Server, wenn ich mit 400 Mbit jetzt mal wirklich hohe Rate rausgehe. Da würde ich dann eher mir überlegen, okay, macht es nicht Sinn, dass wir die Verfügbarkeit über zwei Netzwerkkarten sichern, dass wir konstant ausliefern können, auch wenn eine Netzwerkkarte mal ausfallen sollte. Das ist, glaube ich, jedem schon mal passiert. Auch am Switch passiert es ja auch ab und zu mal, dass so ein Port auf einmal nicht mehr reagiert. Und so kann man dann sicherstellen, okay, wir können auf alle Fälle Daten ausliefern. Und wenn mal eins wegbricht, dann habe ich da die Möglichkeit, trotzdem zu reagieren und muss mich nicht darum kümmern, dass irgendwie schnell umgesteckt wird oder große Analyse gefahren wird.
Apropos Analyse, was gibt es da für Möglichkeiten?
Wie man sowas beobachtet?
Ja.
Es gibt diverse, also die Isinga oder Nagios sind natürlich die natürlich hier am flexibelsten sind, weil wir ja dort nicht nur die Last testen können, direkt am Switch über SNMP oder auch am Server. Können wir ja auch dann den Device tracken, sondern wir können auch entsprechend reagieren. Wir können mit bestimmten Skripten dann auch sagen, okay, wir reagieren drauf. Gut, wenn die eh schon verknüpft sind, wird die Last, also wenn ausfällt, natürlich sofort die zweite Karte angreifen und die ganzen Sachen ausliefern. Aber natürlich sollte man natürlich so schnell wie möglich auch erfahren, dass da überhaupt etwas passiert und wir dann da eben entsprechend reagieren, dass man prüft. Erstes Ding wäre natürlich am Switch schauen, lebt der Switch noch und mal umstecken auf einen nächsten freien Port und schauen, ob er wieder kommt. Das sind natürlich Dinge, die bei sowas natürlich unverzichtbar sind. Also wie gesagt, Nagios und Isinga sind die bekannteren. Moonin ist dabei, glaube ich, etwas zu träge dafür, weil es ja doch sehr, sehr, sehr langsam ist. Aber es gibt einige Überwachungstools, die da eben unterstützen können. Und gut, für jeden Admin sollte natürlich ein Monitoring-Tool auf alle Fälle irgendwie mitlaufen auf den Servern und die wichtigsten Bereiche, CPU, Memory, Netzwerkkarte, I/O auf der Platte, auf alle Fälle mittracken.
Ja, Moonin ist, er generiert halt Graphen und zeigt dir so über die Zeit, ob was irgendwie schief laufen könnte.
Richtig.
Während Nagios und Isinga ja eher so Alerting Tools sind, die dir halt dann den aktuellen Zustand geben.
Genau.
Also
genau.
die dir halt eigentlich sagen, ist es tot oder ist es nicht tot gerade? Ja. Mhm. Und bei Moonin würdest du halt schön sehen, wie, deine Festplatte langsam vollläuft oder so.
Richtig, die Entwicklung über eine längere Zeit, wie sind die Trends, so wie verlief es jetzt die letzten Wochen, Monate, Jahre, hoffentlich.
Genau. Ich habe vorhin gesagt, ich habe eine Firewall mal gebaut. Also aus zwei Nodes und dahinter dann zwei Switche, die auch jeweils über Kreuz dann halt an die Firewalls angeschlossen sind. Da ist tatsächlich so, dass gut, die sich jetzt zumindest datenmäßig nicht untereinander synchronisieren müssen. Aber was sie natürlich machen müssen, damit ein Switchen dann auch direkt funktioniert und keine Verbindungen gekappt werden. Es muss der Status jeder Verbindung zur Verfügung stehen auf beiden Nodes. Das heißt also, wenn eine TCP-Connection aufgebaut wird, müssen beide Nodes halt wissen, wie sieht der aktuelle Zustand gerade aus, weil wenn du sonst umswitchen würdest, wäre die Verbindung ja gekappt.
Richtig.
Und die müsste neu aufgebaut werden. Also wenn du so ein, was weiß ich, ja, irgendeine Verbindung hast, was in Download oder wie auch immer, würde die ja sonst erstmal kurz sterben und müsste neu aufgebaut werden und das willst du ja nicht. Nee. Also brauchst du halt irgendeinen Mechanismus, der die Tabellen intern vergleicht und Änderungen halt auf beide Nodes schreibt. Mhm. Und das geht bei Linux mit einem Tool, das nennt sich Contract-D.
Okay.
Das musst du dann auf beiden Maschinen laufen lassen und das sorgt halt dann dafür, dass jeweils der komplette Status der Firewall mit allen offenen Verbindungen auf beiden Nodes zur Verfügung steht und wenn du dann halt umswitchen musst, dass keine Verbindung verloren geht.
Und bei den IP-Tables, Firewalls, okay.
Genau.
Das ist interessant, denn unter FreeBSD gibt es natürlich genau, also auch so etwas vom Konstrukt her. Wir bauen hier auch gerade Lösungen auf, die FreeBSD von OpenBSD übernommen hat. OpenBSD ist ja das eigentlich sichere BSD, wenn man also wirklich sichere und zuverlässige haben möchte, da ist eigentlich OpenBSD diejenigen, die sagen, wir sind ja die Besten. Aber FreeBSD hat es übernommen. Da gibt es, es sind drei Sachen, die man hier verwendet. Das eine ist CARP, nennt sich es, Common Address Redundancy Protocol, das zum einen die IP-Adressen virtuell sozusagen über mehrere Maschinen verteilt, dass mehrere Maschinen unter einer IP-Adresse zur Verfügung stehen. Dann gibt es als Dienst dazu wie heißt PFSync, das dazu dient, die Packet Filter Firewall, genauso wie das Contract D, wie du es erzählt hast, zu synchronisieren, also die States der Packet Filter synchronisiert, damit die zweite Firewall auf alle Fälle schon zur Verfügung steht. Und als Packet-Filter natürlich, als Firewall eben hier die ganze Geschichte übernimmt. Auch hier haben wir ja keine Konfiguration oder sowas zu übertragen, denn die Maschinen sind ähnlich wie wahrscheinlich bei euch unter Linux sehr gleich konfiguriert. Die Regeln sind identisch und wenn eine Maschine irgendwie nicht mehr verfügbar ist oder ein Kabel weg ist, dann springt sofort die andere Maschine an. Der Traffic wird sofort über die andere Maschine dann geleitet. Interessant ist, das wird wahrscheinlich ähnlich sein, denke ich mir, wie bei Contract D, dass das Ganze möglich ist, über eine dritte Netzwerkkarte direkt zu steuern. Bei BSD macht man es so, dass sozusagen die Maschinen über ein Crossover-Kabel direkt miteinander verbunden sind. Und über dieses Kabel wird dann sozusagen direkt die Star Estates von dem Packet-Filter übertragen. Also das muss man nicht übers Netzwerk machen, sondern da können sich die Maschinen direkt miteinander verbinden. Und das ist natürlich sehr spannend, weil natürlich hier der Verlust natürlich sehr gering ist und es gibt keine Störungen durch irgendwelche Paketanzahlen, die da durchgejagt werden, sondern das ist ziemlich interessant.
Okay.
Also da kann man schon sehr, sehr spannende Sachen machen, die dann natürlich dann hier eine Hochverfügbarkeit ermöglichen. Das Einzige, was natürlich, was zum Beispiel bei mir dann interessant wurde, normalerweise arbeitet man ja auch wahrscheinlich beim Contract D mit IP-Adressen, die verschiedenen Netzwerkkarten haben, wo jede ihre eigene hat. Und dann gibt es eine dritte, sogenannte virtuelle IP-Adresse, über die sozusagen die Maschine von außen wie auch von innen erreichbar ist. Und bei uns hat sich da die Problematik gestellt, wir haben nur eine IP-Adresse, eine externe, feste IP-Adresse. Und wie lösen wir das Ganze? Weil wir können nicht irgendeine IP-Adresse untenrum einfach definieren und sagen, die zwei Maschinen haben aber die übergesetzte virtuelle Adresse, über die sie normalerweise erreichbar sind. Das hat uns ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet. Aber es ist interessant, in der Community gibt es, glaube ich, keinen, der nicht schon mal so ein Problem hatte. Das ist wahrscheinlich bei Linux genau dasselbe. Man hat wirklich gesagt, ach, dann gebt dieselbe IP-Adresse einfach bei beiden Maschinen eintragen. Und der eine ist der Master, der andere ist der Slave. Und das Ganze funktioniert. Also mit sogar sozusagen, dass beide Maschinen gleichzeitig dieselbe IP-Adresse haben und trotzdem kommen sie sich nicht ins Gehege. Diese Erkenntnis zu bekommen, das hat ein paar Tage gedauert.
Okay, so tief bin ich jetzt zumindest bei Kontraktinern nicht drin, aber da ist es, also wir haben genau ein Crossover-Kabel zwischen den beiden zu liegen und darüber synchronisieren die sich eigentlich. Und wenn halt eine ausfällt, dann haben wir da so eine, ja, so eine Hochverfügbarkeits-Cluster-Software, das ist unter Linux. Wenn man diesen alten klassischen Weg nimmt, ist es Pacemaker, was halt auf CoroSync aufsetzt. Früher hat man da Heartbeat genommen. Okay. Ja, ist beides nicht mehr so super, super hart maintained.
Okay.
Aber Pacemaker ist leider auch zum Beispiel aus Debian Jesse rausgeflogen, weil sich da irgendwie nicht genug Leute drum gekümmert haben. Deswegen ich halt auch überlege, auf eine andere Lösung zu setzen. Mhm. Aber zurzeit laufen die Firewalls halt mit Pacemaker und CoroSync und die sind halt dann dafür zuständig, dass halt diese eine IP, die quasi nach draußen geht, dann halt wechselt, wenn festgestellt ist, dass sie die Node, die gerade Master ist, nicht mehr zuverlässig funktioniert.
Also ihr wechselt zum Beispiel nach draußen die IP-Adresse, wenn ein Node ausfällt. Ah, okay.
Genau.
Ja, das ist bei BSD nämlich anders. Da ist es so, dass die der Master-Node hat die statische IP-Adresse, die man zum Beispiel vom Rechenzentrum-Provider ja gebucht hat. Und fällt der weg, hat der andere dieselbe IP-Adresse. Also man muss nicht eigene vergeben oder mehrere, sondern die haben beide sozusagen dieselbe und sie karteln sozusagen untereinander aus, okay, ich reagiere drauf, ich bin der Master und erst wenn der wegfällt, stellt der andere fest, okay, der ist weg, jetzt muss ich das übernehmen, aber er hat dieselbe IP-Adresse. Mhm. Was natürlich sehr spannend ist, gerade wenn man zum Beispiel den Rückweg betrachtet, man hat zum Beispiel Mitarbeiter, die von draußen rein müssen, Homeoffice oder so, oder der Webserver, der ja vielleicht in der Firma drin steht, der trotzdem dann noch immer noch erreichbar ist, weil die IP-Adresse sich ja nicht ändert.
Mhm. Ja gut, die IP-Adresse ändert sich ja bei uns dann auch nicht. Also doch, wenn ich jetzt eine OpenVPN-Lösung, da kommen wir ja gleich noch zu, nehme, die Verbindung wäre tatsächlich kurz weg. Das stimmt, weil der OpenVPN-Server dann auf der zweiten Node erst gestartet werden muss. Der läuft nicht auf beiden gleichzeitig.
Okay.
Aber ansonsten, also genau, bei einem Failover bei uns auf der Firewall läuft halt auch der OpenVPN weg. Und wenn es so ist, dass die erste Node ausfällt, switcht halt alles rüber. Beim Rüberswitchen wird halt der OpenVPN da gestartet und die IP-Adresse wird übernommen.
Oh, das muss
die nach draußen zeigt quasi.
Das ist spannend. Also wir wollten das auslagern, dass ein eigener VPN-Server hinter der Firewall dann ist, also nicht auf der Firewall, den Parallelbetrieb von OpenVPN nicht zu haben, weil wir da noch keine Erfahrung haben, wie sich das verhält, wenn auf beiden der OpenVPN läuft, weil ich noch nicht gefunden habe, zum Beispiel die Funktionalität, dass man sagt, auf der Failover-Maschine ist der OpenVPN ausgeschaltet und der startet sich, sobald der Einsatz sozusagen da ist.
Ja, also das macht Pacemaker unter Linux. Also der merkt, die reden die ganze Zeit miteinander über einen Heartbeat, gucken, bist du noch da, bist du noch da, bist du noch da. Und wenn, du kannst halt verschiedene Regeln definieren, die halt dann festlegen, pass mal auf, wenn du das Internet noch erreichst, aber intern die zwei Switche und den Rechner nicht mehr, dann bist du wahrscheinlich in irgendeinem Zustand, wo du nicht mehr ganz richtig denken kannst. Dann bist du jetzt mal nicht mehr der Master. Und also du kannst halt wirklich verschiedene Sachen festlegen. Aber dadurch ist das System halt auch so komplex und musst dann halt in irgendwelchen XML-Strukturen die Sachen richtig zusammenbauen und du kriegst einen Knoten im Gehirn. Aber dafür kannst du gefühlt alles mit dem Ding machen. Also du kannst hast halt ein richtig großes Regelwerk. Also wie gesagt, wir haben halt darunter mehrere Switche, also die Core-Switche sozusagen, an denen dann halt der ganze Rest hängt. Und wenn der jetzt wirklich feststellt, er reicht zwar das Internet noch, aber beide Core-Switche nicht mehr, dann ist halt irgendwas komisch und dann würde auch die Node 2 übernehmen.
Okay,
oder er erreicht keinen Core-Switch nicht mehr und das Internet auch nicht mehr, dann würde er auch umschalten. Also kannst du wirklich sagen, ja, also die zwei aus drei Sachen müssen zutreffen.
Erfüllt sein.
Dann switcht er. Oder wenn er wirklich ganz weg ist, dann würde ja auch der komplette Heartbeat wegbleiben und dann würde auch die zweite Node übernehmen, sich die IP-Adresse nach draußen schnappen und halt, wie gesagt, in unserem Fall jetzt den OpenVPN-Server auf der Maschine starten.
Einfach den Dienst starten, genau. Und dann übernehmen.
Genau.
Ja, das klingt ja sehr gut. Das muss ich mir ja fast mal richtig anschauen. Das ist ja...
Ja, und wenn man nicht ganz so komplexe Setups braucht, wie es jetzt wahrscheinlich für eine Firewall reicht, dann gibt's da KeepAliveD. Und das ist das, was ich mir jetzt mal angucken wollte, worauf ich vielleicht die neue Firewall aufbauen will, weil das halt wesentlich simpler gehalten ist, wesentlich einfacher zu konfigurieren. Du musst dann nicht groß in irgendwelchen XML-Strukturen und Konfigur und das und das und das, sondern es sind einfache Text-Config-Dateien, die halt auf beiden Servern angelegt werden müssen. Und er kann dann halt auch einen Failover sozusagen machen. Aber da weiß ich halt noch nicht, ob ich dieses Konzept mit, pass mal auf, wenn du den Core-Switch und das Internet nicht mehr erreichst, dann mach halt den Failover, ob ich sowas abwägen kann. Auf der anderen Seite ist halt die Frage, braucht man das wirklich, ja? Oder reicht eigentlich der Zustand, nee, wenn irgendwas nicht stimmt, dann übernimm halt und stellt sicher, also shoot the other node in the head, Sonneth, Mama den anderen da aus, der kann eigentlich nicht mehr richtig sein.
Richtig, und es ist ja auch so, man kann zwar eine gewisse Anzahl an Szenarien irgendwie vorher planen und dann kommt irgendwie ein ganz anderes Szenario und dann stimmt die Regel nicht und dann vielleicht reagiert er dann nicht, was ja auch nicht wünschenswert wäre. Manchmal ist man ja froh, wenn man sagt, okay, der verhält sich sehr merkwürdig und die schalten zum Glück um, weil der andere sagt, okay, der ist jetzt nicht mehr erreichbar oder ich kriege keine Antwort von dem, jetzt übernehme ich mal und dann vielleicht kriegt man ja noch eine Info per Mail, dass jetzt umgeswitcht wurde und man kann dann selbst hingehen und schauen, was hat er denn eigentlich, der Master, dass er sich so komisch verhält. Das ist ja auch noch so in Anführungszeichen das, was die Kollegen und die Chefs ungern hören, so eine gewisse Art Restrisiko, die immer noch mitschwingt bei dem Ganzen.
Ja, also soweit zumindest die Technologien, die man da unter Linux einsetzen kann oder jetzt bei BSD. Also funktioniert soweit. Wie gesagt, ich hab immer noch so ein bisschen Kopfschmerzen jedes Mal, wenn ich mich davor sitze und denke, wie war das Ganze jetzt? Was hatte? Also wenn du da nicht in diesem Heartbeat beziehungsweise in diesem Pacemaker-Zeug eigentlich das Gefühl jeden Tag machst, ist es ein bisschen schwierig, da zu durchblicken.
Okay,
aber wenn alles eingestellt ist, läuft es eigentlich sehr stabil. Müsste man sich jetzt mal angucken.
Ja, so wie ich das bei dir erhöre, ist es ja so, dass das zusätzliche Dienste sind und richtig Software. Interessant ist es, wie ich mich da eingelesen habe, dass ja diese CARP und Packet Filter Sync bei BSD eigentlich so zum unteren, zum Basissystem mittlerweile dazugehören, denn einrichten tut man das Ganze in der RC-Conf, also der Hauptkonfigurationsdatei von FreeBSD, direkt an der Netzwerkkarte definiert man dann die IDs, also die gesamten Geschichten. Das ist der Master, der hat die ID für das Netzwerkkarte, um die externen Konfigurationen, die Gruppe für die WAN-Anschluss zu machen. Man kann sogar ein Passwort vergeben, dass die Kommunikation und der Device untereinander Passwort verschlüsselt sind sozusagen. Und das vom Einrichten her ist das alles schon so, vom Gefühl her, wie ich das gemacht habe, schon so, dass das im System also schon direkt integriert ist. Ja. Das klingt natürlich, ist natürlich dann auch etwas leichter, weil ich habe dieselbe Konfigurationsdatei, wie wenn ich jetzt kein CARP verwende, die RC-Conf, und das ist natürlich für mich, von der Konfiguration war das natürlich ein guter Einstieg, weil natürlich ich nicht extra Dienste installieren musste. Klar, ich musste Module laden am Anfang, damit überhaupt diese CARP-Funktionalität integriert ist. Aber es ist alles schon sozusagen am Basissystem integriert. Das zeigt, dass da natürlich das Bewusstsein, ein zuverlässiges System zu bauen, schon sehr eng mit dem Hauptbetriebssystem BSD schon gekoppelt ist. Und das ist, macht die ganze Sache natürlich für BSD, OpenBSD, FreeBSD schon leichter. Weil bei dir klingt es ja Keep Alive, Contract D, verschiedene Services, Software, die man verwendet, das eine mit XML, das andere mit Textdateien, so als ob das zwar schon integriert werden kann, aber es ist natürlich wieder etwas, was extra dann dazu genommen werden muss. Oder sehe ich das falsch?
Nee, es sind extra Services, extra Dienste, die du installieren musst. Und wie gesagt, Pacemaker, was wir jetzt für die Firewall verwenden, und da läuft gerade ein Debian 7 drauf, ist halt aus Debian 8 rausgeflogen. Das heißt, du müsstest es dann selber kompilieren. Und das ist ja schon wieder anstrengend, weil du dann aufpassen musst, dass du wirklich Sicherheitslücken, da irgendwo welche gibt, dass es selber patcht und so. Und das will ich eigentlich nicht. Also ich würde dann schon gerne auf meine Distribution setzen und gucken, dass auch alle Sicherheitsupdates mit da reinkommen. Ich meine, jetzt ist noch nicht kritisch, weil Debian 7 Wheezy noch im Support ist. Das heißt, ja, genau. Das wird ja auch noch ein paar Jahre so sein, aber es ist halt wie sagt man im Schwaben so schon, hat ein Geschmäckle.
Okay.
Also in Ubuntu ist es noch weiter drin. Jetzt ist es natürlich auch so, dass klar, seitdem irgendwie alles auf Cloud setzt, ist dieser klassische HA-Teil zumindest aus meiner Sicht irgendwie ein bisschen rückläufig. Oder die Leute kümmern sich nicht mehr so richtig drum. Also wie gesagt, dass die Pakete jetzt hier aus Debian 8 rausgefallen sind, einfach weil sich nicht genug Leute gefunden haben, die sich darum gekümmert haben, dass die Bugs gefixt werden. Sieht halt schon so aus es gibt jetzt was Neueres. Es gibt jetzt diese ganzen Cloud-Sachen, SaltStack, OpenStack,
Docker.
Docker ist jetzt wieder eine Container/Virtualisierungslösung. Aber du kannst ja dann, wenn du dir so eine Cloud aufbaust, da hast du ja dann auch, dass die sich alle untereinander unterhalten, die Nodes was weiß ich, wenn eine wegfällt, die anderen die Aufgaben übernimmt und du irgendwie mit einem Klick eine neue virtuelle Maschine darauf machen kannst. Wir haben in der Radio Tux-Sendung Oktober 2014 auch mal so ein bisschen über diese IaaS, PaaS, SaaS, Cloud Stack, Eukalyptus, Virtualisierungslösungen wie KVM, Xen, LXC, OpenVZ und sowas alles mal gesprochen. Also wer da noch mal ein bisschen nachhören will, über ja auch Puppet und Chef, also Konfigurationsmanagement, der kann das mal da dann noch tun. Aber sei es drum, also ich habe so das Gefühl, dass diese klassischen HAs irgendwie so ein bisschen auf dem Rückzug sind.
Klar, auf dem Rückzug.
jetzt für Firewall-Lösungen, da macht keinen Sinn, irgendwie eine große Cloud-Umgebung aufzubauen. aber ja, es sieht halt so aus, als würden sich die ganzen Entwickler und vielleicht auch die Admins irgendwie auf was Neueres stürzen, dass so dieses andere entweder nicht mehr gebraucht wird oder, also ich habe teilweise habe ich auch nicht mehr wirklich schöne aktuelle Anleitungen gefunden im Netz.
Okay.
Schon ein bisschen, ja, bisschen schade.
Ja, andererseits ist es natürlich auch so, dass man sagen muss, ja, so schön wie ja Cloud ist und das alles, was natürlich jetzt jeder gerne machen möchte, werden wir trotzdem die Hochverfügbarkeit irgendwie mit mehreren Firewalls zum Beispiel, gerade diesen Hauptanschluss eben irgendwie bewerkstelligen müssen. Und da werden wir nicht an solchen Lösungen vorbeikommen, meiner Meinung nach. Also eine virtualisierte Firewall funktioniert, kann funktionieren, hat auch Vor- und Nachteile, aber ich bin trotzdem noch jemand, der gerne weiß, okay, ich habe diese Maschine, da kommt das Kabel rein vom ISP und ich weiß, okay, diese Maschine oder diese zwei Maschinen übernehmen sozusagen die ganze Kontrolle nach draußen. Da, es ist nicht schön, wie du schon sagst, dass da im Moment das Hauptinteresse auf anderen Dingen liegt, aber und vielleicht dann auch dadurch gewisse Dienste und Protokolle rausfallen, aber vorbeikommen werden wir nicht. Also das sollte immer noch irgendwo, glaube ich, im Hinterkopf noch sein. Wir können nicht alles irgendwie in die Cloud hineinwerfen und hoffen irgendwie, dass alles miteinander spricht und funktioniert.
Ja, na gut, ich meine, du kannst ja diese ganzen Lösungen funktionieren ja auch in einer Private Cloud sozusagen. Also du kannst ja so eine OpenStack oder sowas installieren und dir damit halt deine Cloud/HA/La-Lösung bauen und zusammenklicken. Aber ich habe mal auch mal angefangen, mir so ein OpenStack aufzusetzen. War 2 Tage damit beschäftigt, bis es einigermaßen funktioniert hat. Ja. Und dann war halt immer noch irgendwie, dann hatte ich noch keine einzige virtuelle Maschine am Laufen und und noch keinen Failover oder sonst was ausprobiert. Ja. Und da hatte ich schon keine Lust mehr irgendwie.
Manchmal muss man auch vielleicht dann den entsprechenden Entscheidern mitteilen, dass man nicht immer mit jedem Trend mitschwimmen muss und dass es vielleicht andere Lösungen gibt, die dann doch effektiver sind und schneller umzusetzen als eine Cloud, die zwar vielleicht jetzt im Moment gerade in ist und geliebt wird von allen, aber vielleicht auch gar nicht für gewisse Sachen praktikabel sind. Also da wäre ich zum Beispiel schon jemand, der dann vielleicht bei so einer Projektplanung auch mal kritischen Ton ranbringen würde und sagen würde, überlegen wir doch mal jetzt ganz genau, was wollen wir denn machen und ist es da wirklich nötig, dass wir das machen mit einer Cloud-Lösung oder so, oder gibt es nicht andere Möglichkeiten von Hochverfügbarkeit zum Beispiel, die hier geeigneter wären? So sagen, wie sagt man in Bayern, die Kirche im Dorf lassen.
Ja, ist natürlich auch ein valides Argument. Ja, wie gesagt, nachdem ich zumindest mal 2 Tage lang mich mal auf dem Stack versucht habe, aber das war halt auch, also wie gesagt, das ist ja nicht meine Hauptaufgabe, ja, dass ich unterrichte ja Studenten so und mache halt nebenbei oder mit gerne, weil es mir Spaß macht, noch so ein bisschen Infrastruktur wie jetzt die Firewall und sowas. Und wenn ich mal Zeit habe, investiere ich da so ein bisschen drin, aber es ist jetzt natürlich nicht das, was ich jeden Tag mache. Und deswegen ja, habe ich jetzt OpenStack außer über die Testinstallation nicht weitergekommen. Aber was ich sehr viel einsetze, ist tatsächlich Ceph als Cluster-Dateisystem und darauf virtuelle Maschinen mit KVM und das funktioniert sehr gut. Da bin ich echt ganz happy. Wie gesagt, kannst einen Teil ausmachen, den Nodes und das ganz komplette Dateisystem ist immer noch da, obwohl irgendwie die Hälfte der Festplatten fehlen.
Okay.
Und ja, und dann halt, wie gesagt, so diese Firewall-Lösung, wo ich jetzt halt gucke, ob man es vielleicht mit Keep Alive dem ein bisschen einfacher machen kann als diese Pacemaker-Lösung. Nö, aber sonst macht es schon Spaß, sich da immer mal wieder in was Neues reinzufuchsen.
Das kann ich mir vorstellen, ja.
Ja.
Ich kann noch von einem, wenn wir bei Verteilung von Daten auf verschiedene Devices reden. Ich glaube, es war im Open Solaris drinnen im Filesystem, was ZFS ja auch wurde ja aus der Richtung geboren, dass es ja auch Filesysteme gibt, die die Daten auch auf Bandsysteme wegsichern. Zur Sicherung zum Beispiel, je nachdem, wie lange der letzte Zugriff war und je nachdem, wie, falls die Datei zwar im Dateisystem auch über mehrere Maschinen verteilt, eben indiziert sind und wenn jemand zum Beispiel, also wenn eine bestimmte Datei oder Ordner nicht mehr benutzt wurde, das System es automatisch auf Band weggesichert hat und von den Maschinen dann gelöscht hat, um Platz zu sparen. Und wenn man die Datei oder den Ordner wieder aufgerufen hat, hat er dann erst einmal den Bandspeicher geholt und es wieder zurückgespielt, um es verfügbar zu machen. Aber muss man sagen, ist kein schlechter Ansatz, wenn man sich überlegt, dass Bandspeicher schon eine große Kapazität hatten und mit großen Bandrobotern kann man da viel erreichen. Man darf nur nicht irgendwie dann hoffen, dass seine Word-Datei dann sofort sich öffnet, sondern man muss erstmal warten, bis die sozusagen wieder zurückgesichert ist. Aber es ist ein sehr interessanter Ansatz, um auch zu sagen, okay, wie können wir sowas nutzen?
Ja. Ja, wobei heute natürlich die Festplatten so billig geworden sind, dass sich das alles nicht mehr lohnt.
Richtig, aber es ist möglich.
Ja, klar. Aber heute steckst du einfach, wie gesagt, also deswegen mag ich ja sowohl mein ButterFS, also zu Hause habe ich einen Rechner zu stehen, der halt unser NAS ist, und da läuft ein ButterFS drunter. Wenn es halt voll ist, steckst du eine neue Festplatte rein, sagst hier, nimm mal. Und dann wird halt einfach alles größer. Und genauso mag ich es bei dem CEF auch. Ja, ist halt dann noch Cluster über mehrere verschiedene Rechner und ausfallsicher und RAID und alles mit dabei sozusagen. Skaliert halt schnell in die Breite, stellst einfach einen neuen Rechner dazu, klopfst die Festplatten rein oder klopfst in den alten eine neue Festplatte rein und sagst hier,
nimm mal.
Und dann wird es halt gleich größer. Ja. So, automatisch. Ja. Du musst dich um in Anführungsstrichen nichts mehr kümmern, ja. Skaliert halt einfach. Und das ist schon einfach cool. Ja. Klar, du musst dich dann immer noch um Backup kümmern, ja. Klar, wenn jetzt hier irgendein Windows-Trojaner vorbeikommt und dir über Samba alle Daten verschlüsselt hast,
Ransomware.
hast du auch nichts gewonnen, musst du dich schon noch drum kümmern, dass es auch noch gebackupt wird. Und das ist natürlich, je größer die Daten werden, auch immer schwieriger. Aber trotzdem ist schon mal, ja, gefühlt ist es schon einfacher geworden, glaube ich. So über die Zeit.
Ich denke auch, ja.
Ja. Gut. Tja, gibt es sonst noch ein interessantes Projekt oder irgendwas, was man jetzt bei BSD, wenn man so HA-Failover machen soll, was man sich da angucken sollte?
Fällt mir jetzt gerade die Hast, ist also wirklich eine sehr interessante Geschichte, weil das wirklich sehr, sehr, sehr schön und stabil läuft. Fällt mir jetzt eigentlich ad hoc keins mehr ein. Es gibt bestimmt Lösungen, mit denen man noch ganz andere Dinge machen kann, wie über Jails, über virtuelle Maschinen hier das Ganze noch zu verteilen und die dann noch herumschickt, vielleicht über bestimmte Mechanismen. Da gibt's die lustigsten Ideen im Netz zu finden. Die Frage ist, wie praktikabel ist das? Also sowas wie HA oder eben Failover für Firewalls oder Samba-Server zu machen. Da sind wir wirklich schon bei den wirklichen Standards, die auch wirklich von Profis und von alten BSD-Gurus, die schon diverse Rechenzentren fast, möchte ich sagen, aufgezogen haben. Hier sind wir wirklich bei solchen Standards angelangt. Das ist das Schöne eigentlich, dass man hier mittlerweile, ich denke, das ist bei Linux nicht anders, auch von Standards reden kann und nicht von Eigenbau, wo man sagt, ja, das läuft. Lieber weniger, aber dafür Sachen haben, die schnell umzusetzen sind, mit nicht so hohem Aufwand, aber dafür hat man dann auch etwas, wo man sagen kann, okay, darauf kann ich mich verlassen und da passiert nichts mehr. Ja.
Okay. Sonst würde ich sagen, Klappe zu auf den Tod, oder?
Haben wir alles gesichert. Alles doppelt. Ja.
Genau. Hatten wir sogar Redundanz drin.
Genau, ist genau das Thema.
Genau. Ja, wenn ihr interessante Projekte habt, könnt ihr natürlich auch mal in die Kommentare schreiben oder wenn ihr gerne sagt, ihr würdet das ganz anders machen, ja, oder wir haben irgendwelche Projekte vergessen zu erwähnen, die vielleicht noch viel, viel schöner sind. Schöner irgendwelche Probleme lösen, genau.
Das ist ja das, dass man sagt, man hat ja eine gewisse Vorstellung und man hat einen gewissen Blick und ich freue mich auch immer, wenn ich irgendwie was finde, wie zum Beispiel eben diese High Availability Storage über Firma und Rechenzentrum, um neben Verfügbarkeit auch die ganze Sache von Standortverteilung der Daten wegen Sicherheit, falls mal die Firma abbrennt oder das Haus gesprengt wird oder was weiß ich, dass man trotzdem hier, die Idee war, fand ich schon sehr genial, dass man sagt, okay, hier, das, sowas könnte man machen. Und natürlich, wenn jemand sowas mal gemacht hat oder eine Idee hat dafür, das ist, finde ich, immer gut, solche Gedanken zu tauschen. Ich habe zum Beispiel überlegt, die Sicherung meiner Daten über meinen Bruder und meinen Vater auch standortgetrennt zu machen, falls mal was passieren sollte. Man weiß ja nicht, was mit dem eigenen Haus, der eigenen Wohnung ist.
Ja, klar, auf
jeden Fall. Da kommt man natürlich dann auch auf solche Ideen, dass man sagt, okay, ich stelle mir bei meinem Bruder eine Maschine hin und der macht da nur das und über einen OpenVPN-Tunnel schicke ich das rüber und dann zur Sicherheit zu meinem Vater auch noch, dem ist das wurscht, was da steht. Er sagt, ja, wenn der Rechner nicht so viel Platz wegnimmt, dann passt es. Da kommt man schon auf interessante Ideen, die natürlich dann auch wieder tolle Projekte herausbringen, aber das hat schon allein an der Datengröße ist es dann gescheitert, weil wenn man dann viel fotografiert, dann ist dann über Nacht doch sehr viel Zeit geht verloren mit Backup in auf zwei verschiedene Standorte. Aber es war ein interessantes Projekt, was man mal nur durchgedacht hat, aber es ist möglich. Es ist also schon eine interessante Sache und ich denke mal, jeder, der eine gute Idee hat oder der auch sagt, hey, ihr habt das und das vergessen, das sollte man vielleicht doch auch mal sich anschauen, denke ich mal, ist eine gute Idee, als Kommentar das zu schreiben und gerne mit uns allen, die das gerne lesen wollen und auch interessiert sind, daran zu teilen.
Ja, genau, dann habe ich noch so eine halbe Buchempfehlung. Also ich habe sehr viel gelernt aus dem Buch Linux Hochverfügbarkeit, Einsatzszenario und Praxislösung von Oliver Liebel. Mhm. Da sind halt auch diese ganzen Sachen drin mit Pacemaker und aktiv-passiv, Cluster, DRBD, auch die Cluster-Dateisysteme OCFS und GFS wurden da angesprochen. Ich habe jetzt hier eine 2011er-Version, ich habe gerade gesehen, 2013 gab es auch eine zweite Auflage, die dann auch ein bisschen auf CEF und sowas eingeht, was mir hier jetzt fehlt. Mir fehlt hier auch so ein bisschen auch der KVM und Xen-Teil ist mir jetzt in dem Buch hier ein bisschen zu wenig gewesen. Aber gerade für die Firewall-Lösung, die ich letztes Jahr mal aufgebaut habe, die ja so zurzeit auch gerade lauffähig ist, also gerade für diesen Teil, wie das funktioniert mit dem Pacemaker und dem Corosync und dem alten Heartbeat und so, da habe ich hier sehr viel draus gelernt.
Okay, die Bibel gesagt, sozusagen. Die Bibel sozusagen.
Naja, ganz so, wie gesagt, mir in anderen Bereichen fehlt mir da schon einiges, ja. Also was ich jetzt halt gerne noch hätte, ich habe ja gesagt, ich habe CEF als Cluster-Dateisystem mittlerweile total gut, bin ich total happy mit. Und bei KVM, da fehlt mir halt noch so eine Failover-Lösung und da hätte ich mir hier einfach gerne mehr drin gewünscht. Also okay, ist hier jetzt fast nichts drin. Es wird zwar KVM Live Migration kurz erwähnt, so auf zwei Seiten, aber das hat einem nicht weitergeholfen. Und dadurch, dass heutzutage eben eher Cloud schon irgendwie das Thema ist und alle irgendwie auf CloudStack, OpenStack, was weiß ich setzen, findet man da auch wenig Material noch irgendwie, dass ich jetzt tatsächlich Aber vielleicht sollte ich das jetzt mal alles selber ausprobieren, einen Blog-Eintrag schreiben. Also auf Ceph mit KVM dann halt eine Failover-Lösung zu haben. Es gibt dann natürlich welche wieder, die halt OpenStack nehmen und dann mit Ceph und dann geht alles. Super Sache, aber mir ist OpenStack zu viel. Da hätte ich mir jetzt hier in diesem Buch noch ein bisschen mehr gewünscht, ja, wenn sie schon diesen ganzen Failover-Prozess mit Pacemaker und sowas erklären, hätte ich da jetzt mehr mir gewünscht. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das in der überarbeiteten Fassung nicht schon gelöst ist, das Problem, genau. Mhm. Ja, müsste man sich nochmal angucken. Aber ansonsten, wie gesagt, gerade für diesen Pacemaker-Teil habe ich hier sehr viel draus gelernt. Also so eine halbe Empfehlung. Wie gesagt, vielleicht ist das jetzt in der überarbeiteten Variante noch viel besser und ich hätte gar nicht meckern dürfen, aber wer sich so mal grundlegend mit Linux, Cluster, Hochverfügbarkeit beschäftigen will, ist hier richtig. Wer sagt, nö, er will gleich Cloud und so, der braucht sich das Buch gar nicht angucken, der soll halt dann was anderes nehmen.
Da gibt es bestimmt was für Cloud auch.
Da gibt es auch was für Cloud.
Jetzt weiß ich auch, warum du gesagt hast am Anfang, es ist ein halbes Buch. Es ist ja nur die Hälfte für dich drin.
Ja. Gut.
Sehr gut.
Dann bis zum nächsten Mal.
Wunderbar. Servus.
Ciao, ciao.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2016. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt durch Manitou.